Pastor Interview Lounge.
Der Star Talk mit Christian und Bettina Aust.
Und bevor wir loslegen mit dem Interview, ihr kennt es schon, wenn ihr den Podcast schon mal gehört habt, machen wir erstmal so eine kleine Schnellfragerunde zum Warmwerden.
Oh je.
Und die fängt immer ganz einfach an. Die erste Frage kannst du garantiert beantworten. Wie heißt du?
Ich heiße Detlef Buck. Sönke Wortmann.
Was ist dein Beruf?
Ich bin Regisseur für Film und Theater.
Wie heißt dein aktueller Film?
Der aktuelle Film heißt Die Eltern mit Ä, das ist wichtig. Und er heißt auch nicht Die Älteren, wie manche fälschlicherweise denken, dass er heißt, Die Eltern.
Welchen Film siehst du dir immer wieder an und er wird dir nie langweilig?
Da habe ich zwei. Darf ich auch beide sagen?
Aber klar.
Na klar.
Der Pate und der zweite ist Der Pate 2.
Immerhin, das ist ja fast, das ist nicht ein Film, aber sind auf jeden Fall, die liegen sehr nah beieinander. Popcorn süß oder salzig?
Süß.
Mit welchem berühmten Schauspieler oder Schauspielerin, tot oder lebendig, würdest du gern einen Tag verbringen?
Tot, Jack Lemmon.
Wenn du eine Zeitreise auf ein Filmset machen könntest, welches würdest du dir aussuchen?
Ich würde natürlich Der Pate 1 nehmen in dem Fall.
Gut. Was ist dein Lieblingsfilmzitat?
Hab keins. Oder so viele, dass mir keins einfällt.
Eins aus Der Pate?
Ja, das ist natürlich, ich mache dir ein Angebot, dass du nicht ausschlagen kannst. Schon weit vorne, aber ich nehme das.
Okay. Don Corleone. Ne? So. Was wissen die meisten Leute nicht über dich?
Das weiß ich nicht. Und ich würde es auch nicht verraten, wenn ich wüsste.
Gut. Wer war dein erster Leinwandschwarm?
Ich glaube Pippi Langstrumpf.
Das ist eine gute Wahl. Also ich fand Pippi auch damals ganz toll.
Ich fand die mega cool.
Allein deswegen schon, weil sie Pferde hochheben konnte.
Ja.
Insofern. Herzlich willkommen in unserer Interview-Lounge.
Wir sind Bettina.
Und Christian.
Und unser Gast, das ist diesmal ein Mann, der die deutsche Kinolandschaft in den vergangenen 35 Jahren entscheidend mitgeprägt hat.
Ja. Ich glaube, das ist nicht übertrieben. Ihr kennt seine Filme wie Der bewegte Mann, Das Wunder von Bern, Der Vorname oder Contra. Nur eine kleine Auswahl. Es ist natürlich, ihr habt es schon geahnt, der Regisseur Sönke Wortmann. Hallo Sönke.
Guten Tag. Und es ist schon 35 Jahre. Oh, meine Güte, die Zeit vergeht.
Die Zeit vergeht wie im Flug. Sönke, du sollst ja beim Casting ein richtig gutes Auge haben. Was würdest du denn für Christian und mich vorschlagen, wenn du uns jetzt besetzen müsstest? Für was würdest du uns einteilen?
Das ist ja eine gemeine Frage. Ich weiß gar nicht, wie alt.
Und das gleich am Anfang.
Gleich am Anfang. Da bringe ich gleich in Verlegenheit. Ich rede mich jetzt mal ein bisschen raus. Also da hat man ja ein bisschen mehr Zeit und man muss ja ein Casting machen für bestimmte. Und so spontan würde ich sagen, keine Ahnung.
Das ist ja eine tolle Rolle.
Wir sind eine Überraschung.
Bettina spielt keine Ahnung und ich auch keine Ahnung. Und das wird ja dann enger am Set, ne? Da müssen wir uns ja irgendwie gegeneinander spielen.
Sönke
ja.
Muss die Menschen erst mal kennenlernen, die er besetzen will.
Ja, das ist klar, das ist ganz wichtig. Ne? Man verbringt ja ein bisschen Zeit miteinander und alle sollen ja auch eine gute Zeit haben. Deswegen, und das ist mir immer ganz gut gelungen, an denen mich vorbeizuschummeln, mit denen das nicht möglich ist. Also die sich wichtiger finden als andere. Ich bin absoluter Teamplayer und erwarte das auch von Schauspielern zum Beispiel. Da würde ich euch schon auf den Zahn fühlen, ob das so wäre.
Wir müssen erst einen Test bestehen bei Sönke.
Ich verstehe, also so schnell geht das nicht. Damit wären wir auch schon bei unserer nächsten Frage. Dein neuer Film heißt Die Eltern, also mit R geschrieben. Warum, sagen wir gleich noch. Nach einem Buch von Jan Weiler. Und deinen Hauptdarsteller, den hattest du von Anfang an im Kopf, den Sebastian Betzel. Und da sind wir wieder bei der Casting-Frage. Was hast du denn in dem gesehen? Warum war er der richtige Mann für diesen Job? Die Figur ist ja auch so ein bisschen schluffig und passiv eigentlich, ne?
Ja, genau. Aber das sind ja genau die Figuren, die Jan Weiler immer schreibt, ne? Also, wenn ich mich da an Christian Ulm erinnere oder Jan-Josef Liefers, ne? Das sind, die können ja mal sehr verschlafen sein oder naiv. Und da passt der Betzel ganz gut rein. Und Ja, zwei Sachen sind wichtig. Also, dass er eben äußerlich diese Figur verkörpern kann, also wie das Wort schon sagt. Und dann muss er halt ein guter Schauspieler sein. Und das ist er, zum Glück.
Das können wir nur unterstreichen, eindeutig. Ne?
Und er hatte auch noch Zeit für den Dreh. Das muss ja auch passen.
Ja, aber wir haben ihn früh angefragt. Also der hat sich dann gesagt, da musst du dich dann schon frei halten. Das hat aber auch gerne gemacht. Also die Wertschätzung hat umgekehrt auch stattgefunden. Insofern war das Agmade Wiesen, wer Bernd Eichinger gesagt hätte.
Liebe auf den ersten Blick.
Oder perfektes Match, wie ich jetzt mal sage.
Finde ich auch, ja.
Gut, wir müssen jetzt noch mal kurz erzählen, worum es in Die Eltern geht. Im Mittelpunkt steht die Familie Wenger. Die kennen wir ja bereits aus Das Pubertier. Und Das Pubertier basiert genauso wie die Familie Wenger auf einer Verfilmung eines Buches von Jan Weiler.
Genau, und die Kinder sind jetzt raus aus der Pubertät. Hannes ist Schriftsteller, aber was er noch viel mehr liebt als seinen Beruf, ist seine Familie. Doch mit seiner Fürsorge, also zum Beispiel mit seinen aufwendig gemachten Frühstücken jeden Morgen, geht er seiner Familie ja zunehmend so ein bisschen auf die Nerven. Ne?
Ja, so richtig auf die Nerven. Und dann will das erste Kind auch noch ausziehen und das stürzt Hannes in eine tiefe Sinnkrise. Mit seiner Karriere läuft es auch nicht mehr so richtig rund, mit der Ehe auch nicht. Und er fühlt sich plötzlich alt, deswegen auch Die Eltern mit Ä. Und der Subtext des Films ist aber, finde ich, Angst vor Veränderungen. Und mehr verraten wir jetzt nicht.
Nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist nur was für Eltern, deren Kinder ausziehen, der Film.
Ein Familienfilm, aber genau. Eben auch für andere.
Und wir haben schon gesagt, es basiert auf dem gleichnamigen Buch von Jan Weiler. Und der sagt über dich, Sönke, ich kann Sönke Wortmann vertrauen, weil ich weiß, dass wir den gleichen Film machen wollen. Ist nicht selbstverständlich, als Autor ist es nämlich gar nicht so leicht, sein Werk aus den Händen zu geben, hat er gesagt.
Genau, und Bestsellerautor Jan Weiler hat ja auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Robert Gold. Du hast ja nicht mit am Drehbuch geschrieben, aber es eng begleitet. Sönke, erzähl doch mal, wie sah da der Arbeitsprozess aus? Wie habt ihr euch da abgestimmt?
Jetzt habt ihr so viele richtige Dinge gesagt gerade. Auch den Filminhalt, ich hätte es nicht besser formulieren können.
Ach, wie schön.
Jo, freuen wir uns doch.
Ja, und ja, Jan Weiler, es ist, ich muss natürlich sagen, es sind natürlich andere Schauspieler. Ne? Also der Film Das Pubertier ist ja ewig her und auch Josef Liefers ist nicht mehr dabei, sondern
der Sebastian Betzel, ne?
Anna Schut, er spielt seine Frau, die Kinder sind natürlich auch anders. Das ist mir schon wichtig, aber ansonsten ist ein ähnliches Genre, das ist klar.
Und wie sah da euer Arbeitsprozess jetzt aus? Wie hast du dich da eingebracht ins Drehbuch?
Ja, sehr, muss ich sagen, weil das Problem war, es gibt ein Buch, Die Eltern mit Ä. Und das ist eigentlich eine Sammlung von Glossen, die er für, ich glaube, die Welt oder die Süddeutsche oder beide geschrieben hat. Und die große Aufgabe war, diese charmanten kleinen Geschichten, die er zum großen Teil selber erlebt hat, in eine Form zu gießen, einen roten Faden da reinzukriegen, dass es ein Film werden kann, ne? Also von A bis Z. Und das war gar nicht so leicht und dann deswegen habe ich mich da auch sehr engagiert. Wir haben ein paar Autoren dann auch ausprobiert, die es nicht hingekriegt haben. Und insgesamt hat dieser Prozess dann doch 4 Jahre gedauert. Ne? Also jetzt nicht so, dass man 4 Jahre jeden Tag sich trifft und darüber redet, aber dann kamen andere Filme dazwischen. Aber vom Beginn bis zum Ende waren es dann noch 4 Jahre. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange brauchen, aber manchmal ist es halt so.
Lange Reise, 4 Jahre.
Ja, wer einen Film machen will, muss Geduld haben. Das lernen wir immer wieder. Ne? Du hast gesagt, die Dialoge von Jan Weiler sind so außergewöhnlich gut. Was macht denn die Qualität seiner Dialoge aus?
Ja, es ist sehr authentisch und weil wir eine Komödie gemacht haben, auch sehr lustig. Also er hat einen guten Wortwitz und es geht nie unter ein gewisses Niveau. Das finde ich so schön.
Sprache ist dir sehr wichtig, ne?
Sprache war mir immer schon wichtig und es ist wichtig geblieben.
Du sagst, wenn man die richtigen Leute besetzt, dann muss man als Regisseur gar nicht mehr so viel machen. Das läuft dann fast wie von selbst. Da stapelst du jetzt ja aber ein bisschen tief. Ne? Zum guten Film gehört ja noch ein bisschen mehr dazu.
Ja, ein gutes Drehbuch.
Aber gut, das hattest du ja dann.
Ja, das hatten wir dann am Ende des Tages. Also Drehbuch und Besetzung ist schon extrem wichtig. Ja? Und wenn man dann, Film ist ja Teamwork, und wenn man dann noch einen guten Kameramann hat und einen guten Cutter und so, dann ist man... Und das ist jetzt nicht kokett gemeint, dann kann man als Regisseur eigentlich nicht mehr viel falsch machen. Ich finde es vergleichsweise einfach. Und deswegen habe ich das schon so gemeint, wie ich es gesagt habe.
Aber das ist ja dann auch ein ziemlich langer Prozess, wenn du dann richtig castest. Das dauert ja dann.
Ja, das dauert, macht aber auch Spaß. Aber es ist auch nicht so, dass man jeden Tag castet, ne? Sondern man hat so eine Auswahl im Kopf, die einem auch teilweise vorgeschlagen wird von einem Casting Director. Und ich mache es dann immer so, die erste Auswahl, wie soll ich sagen, ich versuche es immer, mich so weit zu informieren über Schauspieler und Schauspielerinnen, dass ich das schon ein bisschen beurteilen kann, ob die in Frage kommen. Und dann, die ich dann wirklich beim Casting habe, sind meistens pro Rolle nicht mehr als 5. Das hat auch den Grund, weil ich so ungern absage. Also wenn die kommen, dann hätten sie die Rolle natürlich auch gerne. Und es gibt ja immer nur einen oder eine, die es kriegt. Und dann finde ich es vergleichsweise angenehm, nicht 4 Leuten abzusagen, nicht 40 Leuten abzusagen, sondern nur 4.
Das macht dich aber jetzt sehr sympathisch. Machst du das immer persönlich? Rufst du ihn an und sagst, hat leider nicht geklappt?
Nee, dafür gibt's auch die Leute, die Casting-Leute. Früher haben, ich weiß, dass Regisseure das anders machen. Die lassen immer absagen, die Zusagen machen sie aber selbst. Und das finde ich dann auch ein bisschen unfair. Das heißt, die dürfen auch zusagen und die Freude hoffentlich dann auf der anderen Seite dann auch mitkriegen.
Also du fühlst tatsächlich mit deinen Schauspielerinnen und Schauspielern, weil das ist ja ein sehr persönlicher Beruf und so eine Ablehnung ist ja auch mal sehr persönlich. Ja, also das ist ja schon nicht so ganz ohne. Also bevor es mit den Dreharbeiten losgeht, dann veranstaltest du ja immer so ein sogenanntes Table Read. Das ist ja eher so ein, in Amerika ist das, glaube ich, obligatorisch, aber bei dir ist eben auch besonders, das ist so ein gemeinsames Lesen des Drehbuches. Bei dir sind alle dabei, also Drehbuchautor auch und eben auch alle Darstellerinnen und Darsteller, die auch kleine Rollen spielen. Warum ist das so wichtig für dich, dass alle dann wirklich auch da sind, ne?
Ja, also alle ist auch selten, weil irgendeiner dann doch irgendwo Theater spielen muss oder so. Aber die Hauptdarsteller sollten schon auf jeden Fall da sein. Und das kann man auch, wenn man es rechtzeitig plant, dann geht es auch. Es ist zum ersten Mal, dass man den Film, den es zu machen gilt, man hört so die Geschichte zum ersten Mal. Es wird zum ersten Mal, kriegt man eine Vorstellung davon, wie das sein könnte. Und dann lange, lange nicht. Dann wird ja Szene für Szene gedreht. Man dreht dann immer nur kleine Stücke. Und erst, wenn es wieder zusammengesetzt ist und der Schnitt fertig ist, dann hat man wieder zum zweiten Mal nach einer langen Reise, hat man wieder die Geschichte von A bis Z vorliegen. Ne? Und deswegen finde ich das so wichtig, zum ersten Mal überhaupt den Film zu hören.
Ja. Wir sitzen jetzt ja erst so ein paar Minuten hier, aber ich finde auch, du strahlst so eine Ruhe aus. Und das ist das, was viele deiner Schauspielerinnen und Schauspieler ja loben. Die sagen, der ist so ruhig, der Sönke, und cool. Das macht so einen Spaß, mit ihm zu arbeiten. Meditierst du da vorher? Machst du erstmal herabschauenden Hund, Yoga? Oder woher nimmst du das, nee, diese Ruhe?
Ich weiß aber, was der herabschauende Hund ist. Also ich bin wirklich nur am Rande yogamäßig zugange. Es war immer schon meine Mentalität, ich kann es nicht anders sagen, dass ich eher ein ruhiger Charakter bin. Und das hat sich im Laufe der Jahre, habe ich ja zum Glück mehr Erfolge als Misserfolge gehabt. Das macht einen dann ja auch selbstsicher. Und dann kann man die Sache gelassen angehen, weil man weiß, das wird dann schon irgendwie am Ende des Tages.
Du bist also naturentspannt, ne?
Und was braucht es, dass du wirklich mal ausrastest am Set?
Richtig ausrasten bin ich noch nie. Ich würde mich sehr ärgern, wenn, was ich am Anfang schon sagte, ne? Also das war ja eigentlich auf die Schauspieler bezogen, dass es keine Ego-Shooter geben sollte, sondern dass jeder sich als Teamplayer versteht, wie ich es auch tue. Und wenn einer dann doch meint, das könnte ja auch der Tonmann sein, der sich auf einmal wichtiger nimmt, als er eigentlich ist, dann würde ich jetzt auch nicht ausflippen, aber dann würde ich ihm einen Hinweis geben. Und meistens reicht es ja auch. Also es gab noch keinen Grund, auszuflippen. Und bei SchauspielerInnen ist es ja so, da erwarte ich schon, dass die absolut textsicher sind. Ne? Weil beim Film kann man ja Dinge wiederholen und nochmal wiederholen. Und das finde ich aber so eine Respektlosigkeit den Mitspielern auch gegenüber, wenn das nicht zu 100% stimmt. Moment, ich muss nochmal nachgucken oder so. Und dann haben sie den Text irgendwo in der Jackentasche. Und das würde mich ärgern. Dafür verdienen die auch zu viel Geld.
Du hast hohe Ansprüche.
Ja, das sind wir auch schon beim.
Sind das hohe Ansprüche? Nein, ich finde, das sind niedrige, aber selbstverständliche Ansprüche. Wenn ich ins Flugzeug steige, erwarte ich auch, dass der Pilot irgendwie einigermaßen sicher starten und landen kann. Das sind keine hohen Ansprüche.
Du hast genaue Vorstellungen.
Naja klar, die Schauspielerinnen und Schauspieler sollen ihre Texte können, ne? Und von A nach B gehen, wie vorher abgesprochen.
Das können sie ja nicht immer.
Ja, ist ja deren Beruf. Ich meine, was noch? So.
Es gibt ja viele Regisseure, du hast ja schon gesagt, die drehen, also das hast du nicht gesagt, weil du hast gesagt, du drehst wenige Takes. Es gibt viele, die drehen 18, 20, was weiß ich, wie viele Takes. Bei dir gibt's oft nur zwei, heißt es. Und dein Produzent Christoph Müller sagt, also wir haben immer pünktlich Feierabend und die Produktion bleibt immer im Zeit- und Budgetrahmen. Warum bist du dir so sicher, dass du die richtige Szene im Kasten hast? Weil es gibt ja viele, die sind unsicher und sagen, naja, lass uns das lieber nochmal so machen oder die Schauspieler bieten irgendwas an.
Naja, warum unsicher? Das ist einfach, damit man mehr Auswahl vielleicht hat.
Ja, aber ich weiß ziemlich genau, was ich am Ende des Tages haben möchte und was ich dafür brauche. Und das kann ich relativ gut und schnell beurteilen. Das heißt, wenn ein Schauspieler sich mal verspricht, das darf übrigens vorkommen, das ist überhaupt kein Problem.
Rastest du auch nicht aus.
Und ich weiß ja, dass ich im anderen Take war, genau diese Stelle war problemlos, dann kann ich das sozusagen eins und eins zusammenzählen und muss deswegen jetzt nicht noch einen Take drehen, weil ich hatte diese Stelle ja schon mal gut. Und letztendlich glaube ich, ist es auch die Erfahrung, ne, die mich da sicher macht in meiner Beurteilung.
Wie arbeitest du mit den Schauspielerinnen und Schauspielern dann zusammen? Also wie gesagt, die sind ja oft unsicher. Ne? Habe ich das Richtige gemacht? Soll ich es nicht lieber mal so machen? Noch Sönke, ich könnte auch das noch dramatischer spielen oder mit mehr Emotionen oder so.
Dann reden wir drüber. Also wenn jemand meint, der müsste noch mal anders versuchen, gerne, ist kein Problem. Am Drehort kann man das machen, aber ich habe meine Erfahrung mit deutschen Schauspielerinnen ist aber auch die, dass die dann, ich sag mal, abends an der Hotelbar, wenn man woanders dreht und nicht nach Hause fährt, wenn sie sich dann über sich selber ärgern, ach, ich hätte es ja viel besser machen können und so, das ist dann zu spät. Also dann will ich das auch nicht mehr hören. Aber am Drehort gerne. Also.
Und da machst du dann auch mehr als zwei Takes?
Ja, also zwei Takes ist natürlich jetzt, glaube ich, jetzt wenig, ne? Sinnbildlich gemeint. Mhm. Es werden schon auch mal fünf oder sechs oder manchmal auch nur einer. Also vielleicht durchschnittlich drei. Darauf könnten wir uns einigen.
Gut. Drei.
Sönke, in deinen Komödien, da geht es ja nicht um Schenkelklopfen. Deine Komödien, die sind ja auch immer nah an der Tragödie dran. Und das hat man auch schon in deinen frühen Filmen gesehen. Zum Beispiel Der bewegte Mann mit Katja Riemann und Til Schweiger oder Kleine Haie. Wie gelingt dir diese Balance zwischen Komödie und Tragödie?
Ja, eigentlich hast du die Antwort schon mitgegeben in deiner Frage. Und Schenkelklopf fände ich auch schade, wenn man mir das unterstellen würde. Aber die Antwort ist einfach, dass es unter anderen Vorzeichen auch eine Tragödie sein könnte. Weil es sind immer Geschichten, die man so oder so erzählen kann.
Also überlegst du dir das dann auch, wenn du zum Beispiel selber das Drehbuch schreibst oder auch wenn du ein fremdes Drehbuch hast, dass es ja auch eine Tragödie sein könnte?
Ja, ich würde dann nicht sagen, jetzt mache ich mal eine Tragödie raus. Also, aber es ist schon so, wie du gesagt hast, es ist sehr nah beieinander, Tragödie und Komödie. Und für mich ist der Unterschied dann oft, dass man auch in einer Komödie eine witzige Szene, die gibt's ja, soll's ja auch geben dann in Komödien, die darf man nicht lustig spielen. Das ist, glaube ich, der Grund, der Kardinalfehler, den man machen könnte. Ne? So, jetzt ist was witzig und jetzt spiele ich das auch nochmal witzig und dann wird's halt aus meinen Augen nicht gut. Und das in der Filmgeschichte gibt's ja viele Beispiele, wie es richtig ist. Buster Keaton ist immer mein Lieblingsbeispiel. Das ist ja aus der Stummfilmzeit. Der guckt immer gleich. Ne? Egal, was passiert um ihn rum, der guckt immer gleich. Und das gefällt mir gut. Dann kann der Zuschauer, kriegt das schon zusammen, die witzige Situation und diesen Blick. Das finde ich reizvoll und das finde ich, so versuche ich zu arbeiten.
Wir haben neulich den Zufall im Fernsehen lief ja der bewegte Mann nochmal gesehen und haben völlig vergessen, wie witzig der Film ist. Und
aber wir auch traurig ein bisschen. Ne?
Ja, er hat auch so, natürlich, klar. Also es geht ja auch um, werden ja ernste Dinge verhandelt. Warum kannst du das so gut, Sönke? Was meinst du? Was ist das? Gibt es da irgendwelche Wurzeln in seiner Biografie, die der Grundstein so für diese Mischung sind? Ist das auch vielleicht der, da, wo du herkommst? Also du bist, kommst ja aus dem Ruhrgebiet und hast auch so eine. Wie hat dich das geprägt? Vielleicht als Regisseur?
Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also geprägt hat mich das ganz sicher, aber ob das jetzt meinen Humor beeinflusst hat, wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich kriegt man dann so seine Vorbilder, ne, die einem zulaufen. Also was auch was Komödie angeht, Billy Wilder, ja, die, also ich habe es ja nicht neu erfunden, sondern ich denke nur, ah, wenn man Komödie macht, dann auch lieber wie Billy Wilder anstatt wie, fällt mir nichts ein, aber.
Ich habe auch gerade überlegt.
Na, es gibt ja, oder bei Schauspieler finde ich ja, Jack Lemmon finde ich ja großartig, der lebt ja schon länger nicht mehr, aber das finde ich witziger, als wenn da so ein, obwohl die können natürlich auch was, aber ist halt anders, ne? So ein Schenkelklopfhumor, also William Ferrell oder so, das ist anders. Ich mag das, wenn da ein Spur ernst dabei ist, finde ich das witziger. Humorvoller, nicht witziger, sondern humorvoller und näher am Leben dran.
Und näher an dir dann auch dran.
Ja.
Die Eltern, du hast ja selbst zwei Kinder, die sind ein bisschen älter als die, die wir im Film sehen. Wo hast du dich da in der Geschichte gesehen oder womit konntest du dich identifizieren?
Ja, ich habe sogar drei Kinder, die jetzt aber alle volljährig sind und irgendwo leben. Also die Familie lebt nicht mehr zusammen, sondern alle sind woanders gelandet. Man kann sich da ein bisschen drauf vorbereiten, ne? Also im Gegensatz zu Hannes Wenger im Film, der alles festhalten will und keine Veränderung zulassen möchte, war uns relativ schnell klar, das wird so kommen, weil es einfach so kommt. Da kann man gar nichts gegen machen. Ich möchte ja auch meinen Sohn, wenn er 40 ist, soll er nicht bei mir wohnen. Also kann jederzeit kommen, aber so als
doch nicht für immer dann.
Ja, so mit dem eigenen Zimmer, wo er dann nicht weggeht und wir den morgens wecken müssen oder so. Das ist nicht mehr so, das wussten wir, dass sich das ändern wird. Darauf kann man sich innerlich ein bisschen einstellen. Und man kann auch die Vorteile sehen, ja. Also wenn man wirklich diese Verantwortung nicht mehr hat, jeden Tag, dann kriegt man eine Form von Freiheit zurück, die ich kannte, als ich Student war. Ich kann so lange schlafen, wie ich will. Ich kann hinfahren, wo ich möchte. Und das ist herrlich, diese Freiheit, die man dazu gewinnt. Und darauf kann man sich freuen.
Aber das ist ja auch so ein Prozess, da muss man sich erstmal reinfinden. Hast du dich, so wie im Film, im ersten Moment irgendwie, wann hast du dich das erste Mal alt gefühlt? Man hat ja immer so eine Eigenwahrnehmung und denkt so, naja, ich bin ja noch,
sagen wir mal, älter oder nicht mehr.
Nicht alt, aber so eben elternmäßig. Wie hast du dich gefühlt?
Also das erste alt habe ich mich tatsächlich noch nicht gefühlt, obwohl ich es objektiv gesehen vielleicht je nach Perspektive natürlich auch bin. Aber ich habe zum ersten Mal gemerkt, ich hatte natürlich meine filmischen Vorbilder und zum ersten Mal hat jemand, nämlich Paul Thomas Anderson, hat einen Film gemacht damals, Boogie Nights und Magnolia. Mhm. Zum ersten Mal, wo ich denke, boah, ist der Mann gut und der war jünger als ich. Früher guckt man ja, die Vorbilder von früher, die sind ja eigentlich älter, ist ja klar. Man fängt an mit 25 und findet Scorsese gut und Spielberg und Billy Wilder und was weiß ich alles. Und dann kommt einer, der ist irgendwie noch 5 Jahre jünger als man selbst und macht Sachen, von denen ich nur den Hut ziehen kann. Und da habe ich mich zum ersten Mal nicht alt gefühlt, aber älter.
Mhm. Im Mittelpunkt des Films steht ja ein Mann, der Angst vor Veränderungen hat. Und in deinem Leben, da gab es ganz viele Veränderungen. Der Weg zum Regisseur, das war ein Weg voller Umwege. Du warst ja erst Fußballprofi ganz kurz, dann hast du Soziologie studiert, wusstest dann aber nicht genau, was du machen willst, hast dann fast 5 Jahre Taxi gefahren und dann mit 24, während dieser Zeit als Taxifahrer, kamst du dann auf die Idee, ich gehe an die Filmhochschule in München und da warst du 24, also nicht mehr so ganz jung. Bist du jemand, der gut mit Veränderungen zurechtkommt oder das auch spannend findet, wenn sich viel verändert in seinem Leben?
Ja, absolut. Habe ich früh gelernt, fand ich immer spannend und hat sich auch eigentlich immer zum Guten entwickelt. Insofern, und man kann es eh nicht verhindern. Also man wird älter, man wird anders, man lernt andere Leute kennen, man wird von Menschen beeinflusst, die man vorher gar nicht kannte. Also das ist ja sozusagen im Preis mit drin. Und es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt an die Filmhochschule, sondern die haben irgendwie, wir waren 800 Bewerber oder so und hatten 15 Plätze, wir waren 14. Also man kann sich nicht entscheiden, ich mache das jetzt mal, sondern man muss eine Bewerbung machen, die nicht so ganz leicht ist. Und man muss dann noch Glück haben, dass es auch gut bewertet wird. Und so kam ich dann dahin. Ne? Und das, und seitdem gab es auch keine Umwege mehr. Also als ich dann da war, da habe ich so viel Selbstvertrauen gehabt, da dachte ich, ja, wenn die mich schon nehmen aus so vielen Leuten, vielleicht ist ja was in mir, was ich selber noch gar nicht wusste, und so war es.
Aber hat dir das eine Zeit lang nicht auch so ein bisschen, Angst will ich jetzt gar nicht sagen, aber so ein bisschen Unbehagen gemacht, dass du nicht so genau wusstest, was du wolltest, gerade in der Zeit als Taxifahrer?
Ja, obwohl ich immer gerne gefahren bin auch. Ne?
Ich kann mir übrigens gut vorstellen, dass du ein guter Taxifahrer warst, weil du bist so ruhig. Und wenn ich schnell zum Flughafen noch müsste, so wenn es echt knapp wird, hätte ich dir voll vertraut, glaube ich.
Ja, zu Recht. Ich war ein guter Taxifahrer. Ja,
aber so ein bisschen Unbehagen hattest du da schon.
Ja, klar, aber das hat man ja. Das gehört ja zum Leben dazu. Und ihr hattet irgendwann auch Unbehagen vor beruflichen Entscheidungen, die man treffen muss. Oder Unbehagen, dann wird irgendwie, man weiß, aha, jetzt werden Stellen gekürzt, hoffentlich bin ich das nicht. Das gehört ja dazu. Mhm. Da muss man sich halt stellen und dann geht das schon so oder so.
Ich denke, deine Zeit als Taxifahrer, da beobachtet man ja viel, hat dir bestimmt auch geholfen für deinen Job jetzt als Regisseur,
ja,
oder?
Ja, das stimmt. Mhm. Auf jeden Fall. Aber auch sonst. Also ich war immer eher schüchtern, deswegen war ich auch, wenn ich im Café saß oder so, alleine oder zu zweit, dann habe ich auch Zeit gehabt zum Beobachten.
Du hast bei Westfalia Herne und der Spielvereinigung Erkenschwick gespielt. Was hast du denn in deiner Zeit als Fußballspieler gelernt, was später für den Job als Regisseur vielleicht wichtig war?
Der Mannschaftsgedanke, der ist da genau der gleiche. Ne? Also als Fußballmannschaft kannst du auch nur zusammen gewinnen. Und einen Film kann man auch nicht alleine machen. Da brauchst du auch sogar mehr als 11 Leute, sondern also je nachdem zwischen, keine Ahnung, 50 und 100 insgesamt. Die Hierarchien sind ähnlich in einer Mannschaft wie in einem Filmteam und da hab ich sicher was gelernt.
Du bist dann der Trainer gewissermaßen und das Team ist die Mannschaft.
So würde ich das auch sagen.
Das ist doch schön.
Die müssen das Tor schießen.
Genau. Gleich einer deiner ersten Filme, Der bewegte Mann, das war ja ein Riesenerfolg mit, glaube ich, knapp 6,6 Millionen Besucherinnen und Besuchern. Wenn man seine Karriere so startet, hast du das auch ein bisschen als belastend empfunden? Musstest du das erstmal wieder aus dem Kopf kriegen? Weil es kam ja eine Menge weiterer Filme.
Ja.
So, das erzeugte ja einen Druck bestimmt auch ein bisschen.
Nee, ich habe es andersrum empfunden. Also wenn ich nie erfolgreich gewesen wäre, ich glaube, dann steigt der Druck, dass es mal passieren muss. Wenn so ein großer Erfolg so früh kommt, mir hat das so eine Last genommen. Dass ich jetzt mit dem nächsten Film, kann dann auch mal wieder ein Flop sein oder zwei. Also ich habe da so eine Art Vorschusslorbeeren bekommen. Ja, und natürlich kann nicht jeder Film erfolgreich werden, aber es waren immer, ja, fast immer sogar welche dabei, die Erfolge waren deutlich in der Mehrheit zu den Misserfolgen. Und durch große Erfolge wird man dann auch, ja, gelassener, sicherer. Man weiß auch, das geht nicht immer so weiter. Da wird nicht jeder Film 6,6 Millionen Zuschauer machen. Das habe ich schon genießen können.
Und du hast dich davon ja dann auch befreit, weil du dann deine anderen Filme dann nicht damit verglichen hast und gesagt hast, okay, das müssen jetzt auch so und so viele Zuschauerinnen und Zuschauer werden.
Genau, ich habe einen Genrewechsel ja auch gehabt. Ich habe ja dann nicht nur Komödien gemacht, sondern auch Historienfilme, Dramen, und bin eigentlich jetzt in den letzten Jahren wieder zur Komödie zurückgekommen.
Wie kommt das, dass du da zurückgekommen bist zur Komödie? Wie erklärst du dir das?
Ich kann mir das nicht erklären. Also ich bin immer nach dem Lustprinzip so gegangen natürlich. Also worauf ich Lust hatte, wollte ich dann machen. Und dann kamen halt Projekte, auf die ich Lust hatte, die dann wieder Komödien waren. Obwohl ich mal gar nicht so weiß, der Film Contra, den ihr vorhin erwähnt habt, den finde ich ja noch nicht mal eine Komödie. Ne? Ich finde so, gibt mal ein paar lustige Szenen, aber es ist eigentlich ein bierernster Film. Die Namenreihe waren ganz sicher Komödien. Eingeschlossene Gesellschaft auch und jetzt auch wieder. Also es ist schon wieder in Komödien-Genre, aber es macht mir Spaß und es ist schön, in einem vollen Kinosaal zu sitzen und Leute reagieren, zu hören, lachen in dem Fall. Das ist schon schön.
Wie erlebst du das, wenn so ein Film jetzt startet, wie die Eltern? Bist du da am Anfang, guckst du da ständig auf die Besucherzahlen? Es gibt ja so Charts, wo man, glaube ich, gucken kann. Wie erlebst du solche Tage? Wie ist das? Ist das immer noch fürchterlich aufregend? Bist du auch da gelassen? Also bist du auch da cool? Oder?
Nee, da bin ich nicht gelassen und cool. Deswegen macht es tatsächlich so, es gibt ja mittlerweile, das ist ja relativ neu, gibt es ja seit ein paar Jahren, also du kannst ja quasi live verfolgen, über Comscore heißt, glaube ich.
Wo die Tickets gekauft werden, ja, so ungefähr.
Wo und wie viele. Und da geht wieder einer in Ludwigshafen ins Kino und so. Also das war mittlerweile mal eine echte Sucht. Da kam ich den ganzen Tag nicht von weg vom Computer. Immer
ständig geguckt, ne?
Immer auf aktualisieren und dann waren es wieder 10 Zuschauer mehr. Und dann überlegt man sich, wie viel brauche ich denn noch, um den, der vor mir liegt, vielleicht einzuholen. Ganz schrecklich. Aber das habe ich mittlerweile im Griff.
Wie hast du das gemacht? Du warst in Therapie.
Naja, soweit, nee, das war nicht notwendig. Einfach ein bisschen Selbstdisziplin und einen Tag warten und dann wieder.
Ja. Du hast gesagt, so richtig happy bin ich erst, wenn der Film im Kino läuft und die Besucherinnen und Besucher glücklich aus dem Kino kommen. Gehst du dann manchmal selbst noch ins Kino und guckst, ob das funktioniert? Mischst du dich da unter die Zuschauer und Zuschauerinnen?
Ja, sehr selten, sehr selten. Und zwar deswegen, weil ich ja dann doch immer die Fehler sehe oder Dinge sehe, die ich im Nachhinein anders machen würde. Deswegen gucke ich mir meistens einen Film bei der Premiere an. Da muss ich, will ich auch. Und danach eher nicht. Ich fange jetzt gerade wieder an, die ganz alten Filme mir anzugucken. So Der Campus habe ich neulich angeguckt, St. Pauli-Nacht, die beiden Hamburg-Filme. Und da dachte ich, gar nicht so schlecht, dafür, dass sie auch schon 30 Jahre alt sind oder 25. Also da fange ich gerade an, mich zu trauen. Nach sehr, sehr langer Zeit verliere ich dann auch meine Berührungsängste der eigenen Arbeit gegenüber.
Ach, die hast du schon, ja? Also dass du, klar, wenn du gerade gedreht hast, dann sagst du, ich lass los und der Film ist jetzt erstmal weg.
Ja, der ist weg und vor allem, man kann nichts mehr ändern. Und deswegen, und wie gesagt, die Fehler sehe ich dann auch, deswegen gucke ich es lieber gar nicht an. Ich kenne ja jede einzelne Szene auswendig, ja, im Schnitt, in der Tonmischung, in der Bild, wie nennt sich, Color Grading heißt das. Ich kenne jede Szene, habe ich bestimmt 500 bis 1000 Mal gesehen. Und dann fallen einem irgendwann Dinge auf und denken, hätte doch ein bisschen anders sein können. Und deswegen, also schon nachvollziehbar, warum ich das nicht mehr gucke. Und nach sehr langer Zeit, wie gesagt, geht's wieder und dann habe ich auch viel vergessen und kann selber noch überrascht werden von einem Film, wo ich auch die einzelnen Szenen 1000 Mal gesehen habe.
Die sind auch gut gealtert, die Filme, ne? Der bewegte Mann zum Beispiel, haben wir ja gerade gesagt. Und jetzt kommen wir, glaube ich, so langsam in die Zielgerade. Die Eltern starten am 12. Februar in den Kinos. Danke, Sönke, dass du hier warst in der Interview-Lounge.
Ja, wir haben uns sehr gefreut.
Hat Spaß gemacht, vielen Dank.
Dankeschön.
Und wir drücken die Daumen und verfolgen das natürlich, was du als nächstes so vorhast. Weißt du schon was? Hast du schon ein neues Projekt?
Ja, ich habe schon eins, aber darf ich noch nicht sagen. Möchte ich noch nicht sagen, ist ja jetzt ein anderes Thema.
Da erzählst du uns dann was drüber, wenn es fertig ist und
natürlich.
Dann sehen wir uns wieder.
Wir sind gespannt, dann kommst du wieder. Genau.
Genau.
Und wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns und sagt es weiter.